Maike ist zum Geburtstag eingeladen. Und sie denkt sich, zu diesem Geburtstag ziehe ich das neue Blümchenkleid an, das ich bekommen habe. Und sie geht in ihr Zimmer, holt das Kleid aus dem Schrank und zieht es an und denkt sich, ja, die anderen Kinder werden staunen. Und sie geht runter zur Tür und sagt, Mama, ich bin fertig, wir können losgehen. Und die Mutter sieht sie und sagt, Maike, ich hab dir doch gesagt, zieh nicht das Kleid an, sondern zieh die grüne Hose an. Los, geh schnell in dein Zimmer und zieh dich um. Maike denkt sich, nein, ich möchte das nicht. Und sie stampft in ihr Zimmer und denkt sich, ich zieh diese Hose nicht an. Aber was mache ich jetzt? Sie geht los, sie sieht die Hose und sie sieht die Schere auf ihrem Tisch. Das mache ich. Sie nimmt die Schere und die Hose und macht einen festen Schnitt in die Hose rein. Das fühlt sich gut an. Und sie schneidet weiter und weiter und das erste Bein ist ab und sie schneidet weiter ins nächste Bein und merkt plötzlich, oh nein, was mache ich da eigentlich? Und sie merkt schon, die Mutter ruft sie und sie muss eigentlich los zum Geburtstag und die Hose und das Kleid und sie läuft schnell und versteckt sich hinter der Tür. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt ihr so eine Situation. Man macht irgendetwas und merkt, es war nicht richtig, das war nicht gut, dass ich das gemacht habe. Und man versteckt sich. Vielleicht kennt ihr das von euch selbst. Vielleicht kennt ihr das auch von euren Kindern, ähnlich wie bei Maike in dieser Geschichte. Aber das ist eine Möglichkeit, wie man mit den eigenen Fehlern umgehen kann. Man kann sich einfach verstecken, aber das führt oft zu noch größeren Problemen. Denn irgendwann kommt es raus. Und genauso ist es auch in der Geschichte, die wir uns heute in dieser Predigt anschauen möchten. In dieser Geschichte geht es darum, wenn Gott dir begegnet. Ich möchte weitermachen im Buch Jona. Ich habe vor einigen Monaten schon mal gestartet mit den ersten drei Versen aus dem Buch Jona. Dort haben wir gesehen, wie Gott zu Jona gesagt hat, geh nach Ninive und erzähl den Leuten dort, wie ich sie sehe. Gott möchte die Leute mit seinem Wort konfrontieren. Aber Jona sagt, nein, ich gehe nicht nach Ninive. Und er flieht vor Gott, er flieht vor dem Auftrag auf ein Schiff und geht mitten aufs Meer mit diesem Schiff. Und an dieser Stelle geht es jetzt weiter und ich möchte den Text lesen, den Rest von Kapitel 1, die Verse 4 bis 16. Und dort heißt es, aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an, vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. In dem ersten Teil möchten wir uns die Geschichte mit Jona anschauen und wir möchten näher auf sein Verhalten eingehen. Und wir werden sehen, wenn Gott dir begegnet, wird Sünde deutlich. In der Geschichte befinden wir uns auf einer Seefahrt auf dem Mittelmeer. Und direkt am Anfang sehen wir schon, Gott greift ein. Gott schickt einen Sturm. Ich weiß nicht, war jemand von euch schon mal auf dem Meer unterwegs mit einem Schiff und hat so einen Sturm erlebt? Ich glaube, heutzutage ist es ein bisschen anders, wenn wir auf einem Schiff sind und einen Sturm erleben als damals. Denn die Leute damals, sie nehmen an, dass das Schiff von diesem Sturm zerbricht. Ich glaube, die Sorge macht man sich heutzutage nicht unbedingt. Und aufgrund von diesem Sturm schreit jeder zu seinem Gott. Sie suchen um Hilfe. Es sind irgendwie religiöse Menschen, auch wenn der Gott der Bibel ihnen unbekannt ist. Sie fangen an, die Ladung von Bord zu werfen und auch das zeigt uns wieder eine absolute Notsituation. Sie werfen das Essen rund weg und das zeigt uns, wer Essen wegwirft, ist in großer Not. Aber geht es allen Menschen so? Nicht alle. Jona schläft mitten im Sturm. Für mich völlig unverständlich. Also ich habe einen sehr leichten Schlaf. Ich würde in dieser Situation nie in den Schlaf finden, aber Jona kriegt es irgendwie hin. Aber wie kann er schlafen? Ich meine, da ist der Sturm auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat er kurz davor Gott verlassen. Er ist Gott ungehorsam geworden. Er hat gesündigt. Wie findet er in so einer Situation Frieden, dass er auch äußere Umstände ihm nichts anhaben können? Ich glaube, das ist Jonas Umgangsweise mit seiner Sünde. Er ignoriert sie. Wahrscheinlich kennt ihr das. Man macht irgendetwas Falsches und irgendwie hat es keiner mitbekommen. Man fragt sich, ignoriere ich es jetzt einfach? Vor einiger Zeit bin ich bei uns aus dem Haus rausgelaufen, ich musste schnell weiter und wir haben bei uns den Hof noch nicht gepflastert. Wir haben ganz viele Schottersteine auf dem Hof liegen und ich bin gelaufen und bin aus Versehen gegen einen Stein getreten. Unglücklicherweise stand auf unserem Hof das Auto von jemand anderem und der Stein ist gegen dieses Auto geflogen. Und ich habe mir gedacht, oh nein. Schnell zum Auto gegangen, habe geguckt, wo der Stein ungefähr gegengekommen ist, habe ich noch mitbekommen und habe gesehen, am Auto sehe ich jetzt erstmal nichts. Und dachte mir, na, okay, ich muss ja weiter, Termin, ab ins Auto, weitergefahren. Es hat keiner gemerkt. Und dann kamen mir die Gedanken, sagst du's oder sagst du's nicht? Also es hat keiner gemerkt, ich habe am Auto nichts gesehen. Vielleicht ist da ja gar nichts. Es wäre für mich möglich, es zu ignorieren. Aber in so einer Situation meldet sich das schlechte Gewissen. Das kannst du doch nicht machen. Denk doch an den möglichen Schaden. Denk doch an die anderen Leute. Seht, das Gewissen, das wir haben, ist das Warnsignal Gottes, das er uns gibt, damit wir unsere Fehler erkennen. Das brauchen wir, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und Gott warnt uns damit, indem er uns keine Ruhe gibt. Das ist seine Hilfe im Umgang mit Sünde. Er gibt uns eine Unruhe, die uns wieder zu Gott hinführen soll. Gott sagt uns dadurch, mein Kind, ich will dir helfen, da ist die Sünde in deinem Leben. Erkenne es doch, kläre es, damit es keinen größeren Schaden gibt. Denn Sünde hat immer Folgen. Das ist Gottes Begegnung mit mir, damit die Sünde deutlich wird. Gott hilft dir, die Sünde zu erkennen und alles wieder in Ordnung zu bringen. Im ersten Moment ist es schwer. Es braucht Überwindung, aber im Nachhinein stellt es sich als gut heraus. So war es auch bei mir. Ich war im Auto und war dann am Überlegen, was machst du jetzt? Da ist dieser eventuelle Schaden am Auto. Ja, weiß es ja, es hat keiner gesehen. Ich habe mir gedacht, nein, das kannst du nicht machen. Habe mein Handy gezückt, habe kurz der Person Bescheid gegeben, der das Auto gehört. Habe ihr erklärt, was passiert ist. Habe gesagt, falls da irgendwas ist, guck nochmal genauer hin. Ich habe nichts gesehen, aber falls da was ist, melde dich und wir klären das. Das ist kein Problem. Aber wenn ich es ignoriert hätte, dann kann mein Gewissen abstumpfen. Und ich glaube, das ist bei Jona der Fall. Er hat einen seelenruhigen Schlaf mitten im Sturm. Bestimmt haben einige von uns schon mal einen derartigen Status bei WhatsApp gesehen. Achtung, an der Koloniestraße, 30er-Zone, steht die Polizei und blitzt. Eine Warnung vor einem Blitzer. Man soll aufpassen, genau an dieser Stelle sich doch bitte an die Regeln zu halten, sonst gibt es Konsequenzen. Vielleicht kennt ihr auch eine andere Situation. Man steht mit ein paar Leuten da und unterhält sich ganz gut und man sieht so von Ferne, da geht jemand gerade entlang und man lässt mal so einen losen Spruch über diese Person los. Oder einen Witz über die Person, alle lachen, gar kein Problem. In diesen beiden Situationen hat man irgendwie kein Problem mit dem, was man da gerade macht. Und die Folge davon ist, man hat kein Bewusstsein, dass es überhaupt ein Problem ist, wenn man einen Fehler macht. So wie bei Jona. Jona schläft und sieht das Problem seines Handelns nicht. Er hat ein absolut abgestumpftes Gewissen. Er hört nicht mehr Gottes Reden. Er merkt es nicht. Und das passiert auch bei uns. Man merkt nicht Gottes Hilfe, dass die Dinge wieder in Ordnung gebracht werden. Und die Fehler in unserem Leben werden auch nicht sichtbar. Und dadurch geht einiges kaputt, weil es für uns normal wird. Wenn wir uns vor Blitzern warnen lassen, denken wir uns, zu schnell fahren? Kein Problem. Es gibt zwar die Regeln, aber solange es keiner merkt, dass ich zu schnell fahre, ist es ja egal. Es schadet ja keinem, es merkt keiner, also ist es doch gar nicht so schlimm, solange es kein Problem damit gibt. Oder wenn wir Witze über andere machen, dann merke ich das vielleicht auch nicht. Ich habe kein Problem damit, andere Personen lachen doch mit mir. Aber es kann passieren, dass manche Personen dann auf Distanz gehen und dass Beziehungen kaputt gehen. Ich glaube, das sind Beispiele, die wir alle kennen und wahrscheinlich auch schon oft gehört haben. Aber ich finde, sie zeigen gut die Auswirkungen, was passiert, wenn wir uns an Fehlverhalten, wenn wir uns an Sünde gewöhnen und es zu einer normalen Handlung wird. Man überschreitet eine rote Linie und hat kein schlechtes Gewissen mehr. Und ich glaube, da können wir uns alle überprüfen. Wie verhalte ich mich mit meinem Nächsten? Wie gehe ich mit meiner Frau um? Wie rede ich mit meiner Frau? Wie rede ich mit meinen Kindern? Wie verhalte ich mich mit Freunden? Wie verhalte ich mich auf der Arbeit? Vielleicht haben wir Handlungsweisen, Gewohnheiten, die für uns normal geworden sind. Sei es ein Verhalten oder ein Denken, das wir haben und wir erkennen nicht mehr, dass das eigentlich falsch ist. Dass es da eigentlich etwas gibt, was nicht gut ist. Ich glaube, um da rauszukommen, können wir Gott bitten, dass er es uns zeigt. Wir können offen sein für eine Korrektur, die Gott uns geben möchte. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich musste bei mir schon vieles feststellen, was geändert werden musste. Und es ist gut, es zu ändern, denn da drinnen zu bleiben, ist nicht der Weg Gottes, den er für uns hat. Denn Gott ist ein Gott der Begegnung. Und wenn Gott dir begegnet, dann wird die Sünde deutlich. Dafür hat er uns das Gewissen gegeben, damit Fehler aufgezeigt werden, um sie wieder in Ordnung zu bringen. Denn Gott möchte immer, dass Probleme beseitigt werden. Gott möchte Verletzungen heilen. Gott möchte Sünden beseitigen. Er möchte falsches Verhalten korrigieren und Menschen am Ende wieder zusammenführen, wenn etwas kaputt gegangen ist. Das haben wir ganz klar gesehen, wenn wir uns die Geschichte von Jesus anschauen. Das, was Jesus hier auf der Erde gemacht hat, ist das, was Gott für den Menschen haben möchte. Er möchte den Menschen helfen, er möchte ihnen zeigen, was es bedeutet, Gottes Liebe zu erfahren und weiterzugeben. Was es bedeutet, frei zu sein von der Sünde. Was es bedeutet, frei und mit Frieden das Leben zu leben. Das hat Jesus uns gezeigt, als er auf dieser Erde war. Und das möchte Jesus dir geben. Das kannst du auch erfahren und weitergeben. Wenn wir Sünde ignorieren, führt es nur zu Problemen. Das zeigt uns Jona und seinen Umgang mit Sünde. Und deswegen können wir Gott bitten, dass er es uns zeigt, dass er uns ein richtiges Gewissen gibt, das Fehler aufzeigt und wir sie korrigieren können. Wir können es bitten mit Worten, die zum Beispiel in Psalm 139 sind. Da heißt es, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Das kann unser Gebet sein, damit Gott uns hilft, Sachen zu erkennen, die nicht richtig laufen, damit wir nicht einschlafen, so wie Jona. In unserer Geschichte wird Jona dann geweckt und er wird aufgefordert, zu seinem Gott zu rufen. Aber wir lesen in der Geschichte nicht, dass er das macht. Die Seeleute schlagen dann vor, lasst uns losen, um herauszufinden, wer der Verursacher des Schadens ist. Und das Los fällt auf Jona. Und sie fragen ihn, Jona, wer bist du? Wer bist du eigentlich, dass das passiert? Und Jona antwortet im Vers 9, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Moment mal, ich fürchte den Herrn? Also in der Geschichte von Jona habe ich bisher Gottesfurcht noch nicht so herausgelesen. Gottesfurcht ist irgendwie für mich nicht so zu erkennen. Jona flieht vor Gott, er erkennt seine Sünde nicht. Aber in dieser Situation merken wir wieder, wenn Gott dir begegnet, wird Sünde deutlich. Und das erleben hier in der Geschichte die Leute, und zwar die Seeleute. Und sie fragen Jona, warum hast du das getan? Sie erkennen Jonas Fehler, sie wissen, da ist was falsch und fragen ihn nach einer Lösung. Und Jonas Lösung ist, werft mich doch ins Meer. Er möchte sein Leben beenden, indem er ins Meer geworfen wird. Er möchte sich nicht retten lassen. Jona möchte lieber sterben, als mit Gott zu leben. Und das zeigt uns sein Gottesbild. Und es zeigt uns seinen Stolz, nicht umkehren zu wollen. Er sagt sich, Gott ist ein gerechter Gott. Und Jona will auch nicht, dass Gott vergibt. Deswegen geht er ja gar nicht nach Ninive. Und Jona möchte nicht zu Gott zurückkehren. Und es endet bei ihm in der Verzweiflung durch die Sünde. In diesem Moment erkennt Jona seine Sünde und seine Reaktion ist wieder Flucht. Er möchte weg. Dabei wurde der Sturm doch von Gott geschickt, damit Jona seine Sünde erkennt. Dieser Sturm ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Gott möchte Jona zurückholen, zurück in die Gemeinschaft mit ihm, denn Jona wollte ohne Gott leben. Gott wollte Jona zurück zu seinem Auftrag holen, denn Jona wollte ja den Menschen in Ninive keine Rettung bringen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn Jona in diesem Moment gebetet hätte zu Gott und ihm gesagt hätte, dass es ihm leid tut, was er getan hat und dass er ab jetzt wieder das tun möchte, was Gott sagt. Wenn er gesagt hätte, komm, wir fahren wieder ans Land und lasst mich da raus und ich gehe dann wieder zurück. Ich bin fest überzeugt, Gott hätte das Gebet erhört und Gott hätte den Sturm beendet und Jona könnte nach Israel zurückkehren. Aber Jona will nicht beten. Jona will nicht auf Gott eingehen und sagt, werft mich lieber ins Meer. Aus der Verzweiflung möchte er sich selbst opfern, um andere zu retten. Das ist für ihn die einzige Möglichkeit, um Gott zu beruhigen, um zu helfen und nicht umzukehren. Und wir sehen hier das Ende des Weges der Sünde. Zunächst war die Sünde da. Dann wird die Sünde ignoriert. Und am Ende steht nur noch die Verzweiflung im Leben. Denn Sünde macht kaputt. Sünde bringt zerrüttete Beziehungen. Es führt dazu, dass Freundschaften verloren gehen. Sünde führt in die Einsamkeit. Es führt dazu, keine Freude und keinen Sinn im Leben zu haben. Langfristig bringt Sünde immer Verzweiflung. Und vielleicht kennst du ähnliche Gedanken. Gedanken der Verzweiflung, dass du sagst, ich will nicht zurück. Und du bist stolz wie Jona und sagst, ich will nicht zu Gott gehen. Vielleicht kennst du auch Gedanken, dass du sagst, ich bin zu schlecht für Gott. Gott ist doch ein gerechter Gott, der bestrafen soll. Auch dann bist du wie Jona in dieser Geschichte. Vielleicht denkst du auch, ich kann nicht mehr und bist verzweifelt. Die anderen sind ohne mich besser dran. Auch dann steckst du in Gedanken, genauso wie Jona. Aber den Weg, den Jona in dieser Geschichte gegangen ist, ist es nicht der richtige. Denn es gibt einen Weg aus der Sünde heraus. Aber diesen Weg, den schafft Gott. Jonas Gottesbild ist falsch gewesen. Ja, Gott ist ein gerechter Gott. Und Gott zeigt Sünde auf. Aber Gott ist gleichzeitig auch ein liebender Gott, der vergibt. Und das ist sein Angebot, das er uns gibt. Es muss nicht in der Verzweiflung enden. Und vielleicht greift Gott genau in dieser Art ins Leben ein. Bei Jona ist es der Sturm, den er schickt, um Jona darauf hinzuweisen, dass er doch zu Gott zurückkehren kann. Vielleicht ist es bei uns auch manchmal ein Sturm im Leben. Vielleicht auch andere Umstände, die wir erleben, wodurch Gott uns zurückholen möchte. Vielleicht sind es Menschen, die Gott in unser Leben hineinstellt, durch die wir erkennen können, ja, dass wir eine Sünde begangen haben. Vielleicht ist es auch sein Wort, das er benutzt, durch das er zu uns spricht und wir erkennen, da ist etwas in meinem Leben, das bereinigt werden muss, das zwischen mir und Gott steht. Denn Gott begegnet dir für einen Ausweg aus der Sünde heraus. Jona wollte sich selbst opfern und fern von Gott bleiben. Aber das ist kein Weg, der etwas bringt. Denn Gottes Lösung ist Jesus. Gott, das ist Gottes Weg der Rettung aus der Sünde heraus. Deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen. Deswegen hat Jesus gelebt und den Menschen gezeigt, wie Gott ist. Deswegen ist Jesus in Jerusalem eingezogen, um den Menschen Frieden und Freiheit zu bringen. Deswegen ist er dann gestorben, für deine und für meine Sünden, damit unsere Sünden beseitigt werden können, damit dieser Weg zu Gott wieder frei ist. Und wir können unsere Sünden bekennen und dann zurück in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Das ist Gottes Liebe. Das ist Gottes Liebe, die wir erfahren können. Und es ist der einzig richtige Weg, mit Sünde umzugehen. Der Weg für dich und für mich. Und wir brauchen diesen Weg. Mir wird immer wieder klar, wenn ich so unterwegs bin und für mich einfach selber nachdenke, wird mir immer wieder klar, ich bin ein Sünder. Und Gott kann eigentlich nichts mit mir anfangen. Wenn ich so in mein Leben hineinschaue, was da alles nicht funktioniert, wenn ich in meine Gedanken hineinschaue, was ja da alles irgendwie schief läuft, dann frage ich mich, Gott, warum machst du das eigentlich? Aber ich kann sagen, Gott nimmt mich an. Und das ist die gute Nachricht. Gott nimmt uns an und vergibt uns unsere Sünden. Und da kannst du auch, wenn du schon mit Gott unterwegs bist und merkst, da ist etwas in meinem Leben, etwas, was nicht passt, etwas, was zwischen mir und Gott steht, was uns trennt, dann kannst du zu Gott kommen und er nimmt dich an. Wenn du aber noch nicht mit Gott unterwegs bist, wenn du noch keine Gemeinschaft, keine Beziehung zu ihm hast, aber merkst, ich habe Sünde in meinem Leben. Und die Sünde führt dazu, dass ich verzweifle. Die Sünde führt dazu, dass es mich runterdrückt, dass alles kaputt geht in meinem Leben. Dann kann ich dir sagen, du kannst zu Gott kommen und Gott nimmt dich an und Gott vergibt. Denn Gott nimmt uns an, weil er uns liebt. Und ich kann euch sagen, Gott hat auch Jona in dieser Situation nicht vergessen. Die Geschichte mit Jona ist ja noch nicht vorbei und Gottes Liebe zu Jona ist auch noch nicht am Ende. Gott will Jona immer noch zurückführen. Das sehen wir in den weiteren Kapiteln von diesem Buch. Aber im Text heute sehen wir, wenn Gott dir begegnet, wird Sünde deutlich. Wir können aber mit dieser Sünde, die wir haben, zu Gott kommen und Gott vergibt. Die Vergebung ist Teil von der Geschichte, die wir uns heute anschauen. In dieser Geschichte haben Menschen auf Vergebung gehofft, aber es war nicht Jona. Lasst uns nochmal einen Blick auf die Seeleute werfen und wir werden dort sehen, wenn Gott dir begegnet, wird aus Angst Anbetung. Die Seeleute sind Heiden. Sie haben irgendeinen eigenen Glauben, sie kennen den Gott der Bibel nicht und auch die Götter, die sie anbeten, sind uns unbekannt. Aber sie sind die Leidtragenden im Sturm. Der Sturm ist nicht durch ihre eigene Schuld verursacht. Auch das kann manchmal passieren, dass man Stürme erlebt, die man selber nicht hervorgerufen hat, sondern aufgrund der Sünde und des Fehlverhaltens anderer in unser Leben hineinkommen. Und genau so sind die Seeleute hier die Leidtragenden von Jonas Ungehorsam. Aber wir sehen es auch in der Geschichte, Gott hat die Seeleute jederzeit im Sturm bewahrt. Ihnen ist nichts passiert. Und in dieser Geschichte suchen die Seeleute um Hilfe, denn sie haben eine Angst. Sie haben die Angst, zu verderben. Das lesen wir in Vers 6. Und deswegen wenden sie sich an ihre Götter und sie beten zu ihnen. Aber es bringt nichts. Und dann wecken sie Jona und sagen, bete zu deinem Gott, vielleicht kann er uns ja helfen. Aber es bringt nichts. Der Tod wäre für sie das Ende. Sie sind hoffnungslos und angsterfüllt. Sie sind in dieser Situation hilflos und alles, was sie unternehmen, scheint zwecklos zu sein. Und dann werfen sie das Los und das Los fällt auf Jona. Und hier sehen wir Gottes Eingreifen in die Geschichte. Er lässt das Los auf Jona fallen und plötzlich scheint die Geschichte für die Seeleute einen Sinn zu ergeben. Sie wissen, was bloß ist, aber die Angst bleibt. Und wieder tun sie alles Mögliche zur Rettung. Dann kommt Jonas Vorschlag, werft mich doch ins Meer. Und sie wollen es nicht. Sie versuchen, sich erstmal selbst zu retten und merken, es bringt nichts. Und tun es dann doch. Aber die Angst bleibt. Sie wollen nicht verderben. In Vers 14 wenden sie sich an Gott und bitten Gott genau darum, lass uns nicht verderben. Und an dieser Stelle sehen wir, wie die ersten Personen im Buch Jona sich an Gott wenden. Und es sind ausgerechnet Heiden, die Seeleute, die zuallererst erkennen, sie brauchen Gott. Sie sehen keinen Ausweg und bitten bei Gott um Vergebung, um Errettung aus dieser Situation. Und sie erkennen alles, was passiert in ihrem Leben. Die ganze Situation hier, sie kommt von Gott. Sie erkennen, Gott macht das so, wie er es möchte. Gott ist der, der alles in seiner Hand hält. Er ist der Herrscher. Und in dieser Situation beherrscht Angst ihr Handeln. Sie sind immer noch hoffnungslos und hilflos, weil Gott mit dem Sturm eingegriffen hat. Aber sie erkennen, Gott steht über allem. Und ihre letzte Option ist, dass sie Gott alles abgeben und auf seine Gnade hoffen. Und dann werfen sie Jona ins Meer, mitten in diesen Sturm. Dann ist Stille da. Und in Vers 16 lesen wir, da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und taten Gelübde. Aus Angst wurde Anbetung. Sie haben Gott erlebt. Die Seeleute haben einen Retter vor ihrem Verderben gesucht und sie rufen zu irgendeinem Gott und es bringt nichts. Sie fordern Jona auf, zu seinem Gott zu rufen und es bringt nichts. Sie versuchen alles selbst zu unternehmen und sich selbst zu helfen und es bringt nichts. Und dann sprechen sie Gott direkt an und sie finden in Gott einen Retter, der sie nicht verderben lässt. Und deswegen kommt es zur Anbetung. Deswegen kommt es zum Opfer. Deswegen bringen sie ein Versprechen an Gott, denn sie erkennen ihn als Herrn. Sie erkennen ihn als den, der alles in seiner Hand hält. Und ihr Leben verändert sich. Gott war ihre einzige Lösung. Wie es vorher auch schon bei Jona war. Aber wir sehen hier eine ganz andere Umgangsweise mit dieser Situation. Die Seeleute wenden sich an Gott. Und Gott bringt ihnen Rettung. Und sie erleben persönlich sein Eingreifen. Er führt sie in die Verehrung Gottes. Er führt sie in die Freude. Er führt sie in den Frieden. Denn wenn Gott dir begegnet, wird aus Angst Anbetung. Vielleicht bist du manchmal genauso hilflos im Leben. Hoffnungslos wie die Seeleute in diesem Sturm. Lass uns einmal Zeit nehmen, ein wenig über uns selbst nachzudenken. Was sind deine Probleme, was sind deine Herausforderungen, was sind vielleicht deine Sünden, die du gerade in deinem Leben mit dir rumschleppst? Ich glaube, diese Dinge können uns Angst und Sorgen machen. Und wir können uns die Frage stellen, wie gehen wir damit um? Ich glaube, das Einzige, was hilft, ist das, was die Seeleute hier machen. Du kannst dich Gott anvertrauen. Du kannst zu Gott kommen und er kann dir helfen. Und du wirst es erleben. Denn wenn Gott dir begegnet, wird aus Angst Anbetung. Und du wirst Gottes Eingreifen erleben. Du kannst dich an Gott wenden und Gott greift in dein Leben ein. Du wirst ihn persönlich erleben, wie er rettet. Das ist nämlich das, was wir immer wieder in der Bibel lesen. Das ist das Handeln Gottes in der Bibel. Die Menschen vor 2000 Jahren, sie haben sich nach einem Retter, nach einem Befreier gesehnt. Nach jemandem, der sie von den Römern befreit. Und plötzlich taucht da dieser eine Mensch auf. Dieser Mensch, der Wunder tut. Sie fragen sich, ist das der Retter? Kann dieser Mensch uns auch befreien von den Römern? Und dann kommt es zu der Situation, in die Marco uns schon so gut hineingenommen hat. Und die Leute sehen, wie Jesus auf einem Esel nach Jerusalem einreitet. Wie der von Gott versprochene Retter. Und sie erkennen Gottes Eingreifen. Und sie rufen, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und sie sehen, das ist unser Retter. Aber es hat nicht lange eingehalten, denn sie haben es nicht persönlich erlebt. Es war für sie ein Sehnen nach einem Retter, nach einer Befreiung von der aktuellen Situation, ohne dass es in ihr eigenes Leben, in ihr eigenes Herz hineingedrungen ist. Es war kein persönliches Erlebnis. Aber dafür wurde Jesus Mensch. Jesus wurde Mensch, weil Gott den Menschen begegnen will. Denn die Menschen sollen erkennen, dass er der Retter ist. Deswegen wurde er Mensch und lebte auf dieser Erde. Deswegen hat er sein Leben gegeben, indem er am Kreuz gestorben ist, damit unsere Sünden bezahlt werden können. Deswegen ist Jesus auferstanden von den Toten und in den Himmel gefahren, um den Menschen zu zeigen, Gott will den Menschen begegnen. Gott möchte in Jesus den Menschen zeigen, dass er da ist. Dass er sich um sie sorgt, dass er ihnen zeigen möchte, was der Weg ist, was Frieden und Freiheit bringt. Und genauso kannst auch du Jesus begegnen, weil Gott Menschen begegnen möchte. Du kannst ihm in seinem Wort begegnen, wenn du in der Bibel liest. Du kannst Jesus begegnen, indem Gott andere Menschen in dein Leben schickt, die dich auf Gott hinweisen, die mit dir über ihn reden. Du kannst es auch durch irgendein Eingreifen in dein Leben erfahren, indem Gott direkt zu dir spricht, indem Gott Dinge passieren lässt, durch die du merkst, das kann nur Gott gewesen sein. Aber Jesus ist für dich erlebbar, wie bei den Seeleuten. Und deswegen kannst du dein Leben ihm anvertrauen. Du kannst ihm deine Sorgen abgeben, du kannst ihm alles zutrauen, du kannst ihm deine Sünden bekennen. Du kannst offen und ehrlich zu Gott kommen. Ich kann dir versprechen, Gott nimmt dich an. Gott wird in dein Leben eingreifen, Gott wird dir begegnen. Und aus deiner Angst, aus deinen Problemen, aus deinen Sorgen und Verzweiflung wird eine Freude, weil Gott da ist, weil er dir begegnet ist, weil er eingegriffen hat, weil er deine Sünden vergeben hat und weil du weißt, Gott ist der, da über allem steht. Und wenn du das erlebt hast, wirst du nicht anders können, als ihn anzubeten, weil er dein Retter ist. Und es wird dein Leben verändern. Du wirst eine Freude, eine Freiheit, einen Frieden in Gott erleben. Denn wenn Gott dir begegnet, wird aus Angst Anbetung. Und genau das ist auch mein Wunsch für uns alle. Eine Begegnung mit Gott, weil er unser Leben verändert. Amen.